Buddha-Blog Podcast Folge 54. Buddhismus im Alltag, Achtsamkeit im täglichen Leben. Bitte laden Sie sich auch meine App Buddha-Blog aus den Stores von Apple und Android. Dieser Podcast wird zum Großteil von seinen Hörern und Hörerinnen finanziert. Ich würde mich freuen, auch Sie als Supporterin oder Supporter zu begrüßen. Vielen Dank an alle, die Buddha-Blog auf ihre Art unterstützen. Ananda. Gerade in frühen buddhistischen Lehrreden wird Meditation durch Atmung und die Konzentration darauf betont. Wahrscheinlich sind heutzutage Atembetrachtungen nach Sitzübungen die am weitesten verbreitete Meditationsform. In der sogenannten Ananda-Sutra bittet Ananda, ein bedeutender Schüler des Lehrers aller Lehrer, den Buddha um Unterweisung zum Thema Atmung. An der Sutra wurde über die Jahrhunderte weitergearbeitet, sie wurde in alle Sprachen hin und her übersetzt. Gerade die Atembetrachtung und die damit verbundenen Ursachen des Erwachens werden besprochen, was kontroverse Ansätze hervorgebracht hat. Buddha lehrte seinen Musterschüler Ananda, mit und durch die Atmung eine Betrachtung des Körpers, der Empfindungen, des Geistes und der eigentlichen Philosophie des Erleuchteten aufzubauen. Für den weniger geübten Anhänger wurde ein Programm entwickelt, um die Konzentration auf den Atem zu erreichen. Das vergrößerte Spektrum der Achtsamkeit bringt den Praktizierenden immer näher an das Erwachen. So habe ich gehört, so fangen die meisten buddhistischen Lehrreden an. Ananda fragte seinen Meister, wie das intensive Üben zu begehen sei. Buddha antwortete ihm, dass die Achtsamkeit des Einatmens und Ausatmens zu üben sei. Durch Achtsamkeit erfolgt das Erwachen, dem Weisheit und Befreiung folgen. Beim Ausatmen übt der Suchende in der Achtsamkeit des Vergehens. Beim Einatmen übt er die Achtsamkeit des Entstehens. Egal, ob die Atmung lang ist oder ob sie kurz ist, wichtig ist, dabei die körperliche Formation zu erfahren, so führte der große Lehrer aus, dabei die Beruhigung der körperlichen Begrenzungen zu üben. Dann kommt der Moment, an dem der Schüler beim Üben der Atmung und der Empfindungen wirkliche Freude und Glück erfährt, die geistigen Formationen erfahren und beruhigen kann. Im Anschluss wird der Geist erfreut, konzentriert und befreit. Dies ist der Fall, wenn die Achtsamkeit des Geistes entwickelt wird. Dann betrachtet man beim Atmen die Philosophie an sich, sieht die Vergänglichkeit, übt die Leidenschaftslosigkeit, sieht das Vergehen aller Dinge und Lebewesen, übt das völlige Loslassen, nähert sich dem Ende aller Anhaftungen. So kommt der Suchende an die vier Vergegenwärtigungen der Achtsamkeit durch die Entwicklung des Einatmens und Ausatmens. So erlangt der Übende die Befreiung von Begierde und Unzufriedenheit. Er erlangt durch die Praxis dann Ausgeglichenheit und Gleichmut. Diese logische Abfolge dient der Erfüllung der sieben Faktoren des Erwachens, der Entwicklung der vier Vergegenwärtigungen der Achtsamkeit. Diese Lehrrede Buddhas behielt Ananda stets in Erinnerung. Der Atem ist die Basis der menschlichen Existenz, ohne Sauerstoff kein Lebewesen. Der Übende wird so völlig entwickelt und erfüllt. Der Weg ist wie immer das Ziel. Buddha sagte einmal, es gibt eine Lehre, die dich durch intensives Üben zur Erfüllung bringen kann. Angst als Krankheit. Angst ist ein Grundgefühl des Menschen, wie etwa auch Freude, Lust, Wut oder Liebe. Aber ist es noch ein normales Gefühl oder doch eine seelische Störung? Die Angst kriecht gerade in das Innere von jedem, der es zulässt. In der Rudelbildung ist die Abwärtsspirale eingebaut. Sind Sie beunruhigt? Sie fühlen sich gerade jetzt in die Enge getrieben? Diese anderen Leute, was fällt Ihnen an diesen Leuten auf? Mir fällt Ihre Angst auf, Ihr Schrecken. Sie sind von Furcht zerfressen und völlig von ihr infiziert. Kann nur ich es sehen? Warum überblicken die wenigsten, was hier abläuft? Angst ist ihre Krankheit. Sie schlich sich heimlich in die Herzen, fraß die einfachen Seelen, zerstört Ruhe und Frieden. Komplett hysterisch wird nach Auswegen gesucht, dabei ist der Weg doch das Ziel. Scheuchen Sie die Angst weg, vertreiben Sie dieses schlechte Gefühl, sonst verdirbt Sie das hässliche Gefühl am Ende. Es macht Sie völlig kaputt. Ängstliche Menschen treffen meist die falschen Entscheidungen, machen alles nur schlimmer. Und glauben Sie mir, schlimmer geht es immer. Angst ist eine Krankheit. Sie sucht seit Jahrhunderten und Jahrtausenden die Menschen heim. Aber es muss erwähnt werden, dass es schon immer hohe Priester der Angst gab. Personen, die die Ängste und Angstmechanismen ausnutzen, um zu Reichtum und Macht zu gelangen. Tief im menschlichen Verhalten implantiert ist die Angst, da unsere Vorfahren im Laufe der Evolution vor so vielen Dingen Angst haben mussten. Vor dem Säbelzahntiger, vor Krieg, Krankheit, Hunger, Naturkatastrophen, Gewalt und Unglück. Heute sind die Ursachen meist unbedeutend. Im Vergleich zu unseren Vorfahren wurde das Leben doch deutlich sicherer. Jedoch die Ängste als Verhaltensmuster sind im menschlichen System geblieben. Bei manchen Betroffenen sind die Ängste so stark, dass sie die Lebensqualität einschränken und ein normales Dasein fast unmöglich machen. Auswirkungen wie Depression oder richtige Störungen, wie etwa Panikstörungen, Zwangsstörungen und Phobien, sogar Schizophrenie und Krankheiten wie posttraumatische Belastungsstörungen sind die sichtbaren Folgen. Eine ganze Industrie von Angstmachern hat immer wieder gut an den Problemen der Einzelnen verdient. Egal wie, Hauptsache der Profit stimmt. Aus der Evolution mobilisiert der Körper bei Angst alle Reserven, die er für Kampf oder Flucht aufbringen kann. Er befindet sich dann in Alarmzustand. Das Herz klopft schneller, der Körper zittert und fängt an zu schwitzen. Alles in allem kein schönes Gefühl, die Angst ist eine Seuche. Wenn sie einmal eine Gesellschaft erfasst hat, dann geht sie nicht mehr so schnell weg, setzt sich immer tiefer in die Herzen. Aber wie immer gilt, auch hier ist der Weg das Ziel. Buddha sagte einmal, mit angsterfüllten Gesichtern, angetrieben von der Furcht vor Strafe und von Angst. Sterben. Heute war ich im Krankenhaus, meine Mutter liegt da. Sie hat heute eine neue Zimmernachbarin bekommen, was ich nicht wusste. Als ich die Tür aufmachte, sah ich die Dame sofort. Ihr wirklich schlechter Zustand war mit den Händen zu greifen. Sie röchelte und pfiff bei jedem Atemzug. Ihre vor Entsetzen geöffneten Augen waren hart zu ertragen. Ihr Mund stand weit offen, wollte das Leben aufsaugen. Ich war im ersten Moment wie versteinert, fasste mich und ich grüßte höflich und bemüht. Als ich weiter ins Zimmer kam, sah ich eine andere Dame, die, auch auf den ersten Blick ersichtlich, ihre ganze Liebe und Aufmerksamkeit der kranken Frau gab. Ich war schon wieder schwer beeindruckt. Sichtbar berührt setzte ich mich zu meiner Mutter. Verkrampft fingen wir unsere übliche Unterhaltung an, uns lag die Situation auf dem Gemüt. Wir flüsterten uns zu, der Bedeutung des Augenblicks bewusst, beeindruckt und kleinlaut. Unsere Sorgen waren plötzlich nichtig und klein. Wahrscheinlich war dieses Gespräch mit meiner Mutter das Beste, das wir jemals hatten. Ohne Rolle, ohne Wollen, der Vergänglichkeit bewusst. Beeindruckend war das Verhalten der zweiten Frau, wohl eine private Pflegekraft, die aufopfernd und abwechselnd die Füße, die Hände und die Haare der schwer Kranken tätschelte. Meine Mutter und ich waren schwer beeindruckt von der greifbaren Liebe, die hier freimütig gegeben wurde. Ich dachte bei mir, so kann man abgehen, so nimmt man Liebe mit. Aber das Gesicht dieser Frau im Augenblick der allerhöchsten Not, das werde ich nicht vergessen. Das war das pure Leiden in einer Form, die wir nur selten sehen, haben wir doch das Entsetzen ausgelagert, einzelnen Berufsgruppen übertragen, die wir dann auch noch mies behandeln und bezahlen. Das Leiden ist so abstrakt, weil wir immer nur theoretisch davon reden, wenig mit dem Altwerden zu tun haben wollen. Wenn wir aber auf einen Schlag mit solchen Dingen konfrontiert werden, fällt uns das Schicksal auf die Füße. Nicht über das Sterben zu reden, die Angelegenheiten auszulagern, das ist schwach, denn wir wissen, dass alles so kommt, wie es kommen muss. Ich für meinen Teil mache mir viel Gedanken um meine Vergänglichkeit, mein Karma und meine Energie. Dieser Tag im Krankenhaus, der hat mein Leben sehr beeinflusst. Der starke Eindruck, den dieser Moment auf mich hatte, der hält an. Auch weil ich am Abend dann erfahren habe, dass die Frau verstorben ist. Meine Gedanken jedenfalls waren bei ihr. Der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, allzeit späht der Mensch nach Zuflucht, sich in seiner Angst zu bergen, flieht zum Schutz der heiligen Haine, flieht zu Wäldern und zu Bergen. Erinnerungen. Erinnerungen sind Gold wert. Sie sind ein Schatz, den viele von uns hüten, den manche von uns in den Herzen bewahren. Nach Buddha sind unsere Empfindungen aber nicht real. Wir sollen die unterschiedlichen Realitäten nicht für echt halten, sondern nach ihrem Wahrheitsgehalt untersuchen. Erinnerung vergoldet, so sagt der Volksmund. Damals war alles besser, so sagt das Alter. Die Jugend verblasst langsam in stiller Monotonie. Was wir empfinden, das wird in der Erinnerung von uns immer besser dargestellt, als es in Wirklichkeit war. Unser Ego ist einfach ein Parasit, nimmer satt und gefährlich. Alles hängt zusammen, die Vergangenheit, die Gegenwart, die Zukunft. Können Sie sich an Ihr letztes Leben erinnern? Oder kommen Ihnen manche Dinge einfach bekannt vor, während andere Begebenheiten keine Assoziationen wecken? Es gibt viele Erinnerungen. In Gedanken können wir die Emotionen nachempfinden und so fühlen, wie wir uns damals gefühlt haben, obwohl unsere damaligen Zellen wahrscheinlich schon erneuert wurden. Alle 7 Jahre bildet der Körper alle Zellen neu. Nichts ist mehr so wie damals. Obwohl wir uns genau erinnern können. Seltsam, nicht wahr? Wie dem auch sei, viele unserer heutigen Handlungen bauen auf längst vergangenen Ereignissen auf, die uns dann nach den damals gefällten Urteilen Vorurteile agieren lassen. Ein Beispiel. Weil sie oder er bei der letzten Beziehung schwer enttäuscht wurde, bleibt er oder sie ab da ein überzeugter Single. Die Erinnerung an dieses lange zurückliegende Verhältnis trübt bis heute die Stimmung, sodass keine Offenheit entstehen kann. Oder, weil er oder sie als Kind vom Fahrrad fiel, hat sie oder er nie wieder ein Fahrrad auch nur angesehen. Aber auch, als sie oder er damals als Kind in der Stadt XYZ wohnte, war er oder sie glücklich, weshalb sie oder er jetzt wieder dorthin ziehen möchte. Erinnerungen sind völlig in Ordnung, auch Buddhisten haben solche Reminiszenzen. Es stellt sich aber die Frage, wie wir als Menschen mit solchen Andenken umgehen. Sind wir depressiv, weil wir einen geliebten Menschen verloren haben, oder überdreht, weil wir uns ausmalen, wie die Dinge wieder so werden, wie in unseren Erinnerungen? Und überhaupt, wenn unsere Erinnerungen immer mehr verblassen, wir den Sinnesorganen auch nicht wirklich trauen können und der Lehrer aller Lehrer uns sowieso nahelegte, den Empfindungen nicht vorbehaltlos zu trauen, was könnten wir für das Jetzt, das Hier und das Heute daraus lernen. Ein Leben in Erinnerungen zu führen, das ist nicht im Hier und im Heute. Immer wieder überfallen uns Menschen diese Reminiszenzen. Das Ego spielt dann die alten Bilder ein, wir meinen, aus längst vergangenen Zeiten die Stimmen zu hören. Aber in Wirklichkeit spielt die Musik da, wo sie jetzt gerade sind. Und der Weg ist dabei das Ziel. Buddha sagte einmal, wenn ein konzentrierter Geist klar, geläutert, ohne Makel, der Unvollkommenheit entrückt ist, dann richte ihn auf Erinnerungen an frühere Leben. Das Wasserglas. Egal wie schwer ein Glas Wasser ist, wenn wir es länger halten, dann wird es immer schwerer. Wenn wir es mehrere Minuten halten, dann werden sich die Muskeln verkrampfen. Wenn wir es mehrere Stunden halten, werden wir es irgendwann einmal loslassen müssen. So wie das Wasserglas sind unsere Gedanken, die dann schwer auch für unser Gemüt werden, wenn wir sie zu lange halten. Belastende Emotionen sind wie Gift für uns. Wenn wir sie nicht schnell wieder loswerden, dann fressen sie sich ins System. Ein Glas mit Wasser ist normalerweise keine Belastung für uns. Es ist auch nicht schwer. Kurze Zeit können wir gut damit umgehen. Wir können das Wasser trinken und damit kochen oder uns waschen. Aber über längere Zeit wäre selbst ein kleines Glas mit Wasser eine Bürde für uns. Ihre Gedanken sollten nicht sein wie Wasser im Glas, sondern eher wie Wasser in einem Fluss oder wenigstens in einem See, vielleicht sogar wie im Meer. Ständig in Bewegung ist aber selbst Wasser in einem Fluss nicht. An manchen Stellen staut es sich, am Boden kann es völlig ruhig sein, während es an der Oberfläche laut und schnell ist. Nicht bewusst verweilend, aber auch nicht zwanghaft rasend, sondern im stetigen Wechsel zwischen den Zuständen befindlich. So wäre der Idealzustand. Aber was macht der Mensch mit seinem leidigen Ego? Er hält das Wasserglas verkrampft in der Hand, will es nicht wegschütten, sondern immer weiter dieselben Gedanken wälzen, immer und immer wieder. Wie in Trance will er sich lieber mit negativen Dingen beschäftigen, einfach loszulassen, erscheint das zu schwer. Ihre Gedanken sind wie Wasser. Wenn Sie diese aufheben, dann sind Sie nicht im Jetzt, im Hier und im Heute, sondern in der diffusen Vergangenheit, die vergangen ist, niemals zurückkommt, die wie ein Relikt aus alter Zeit immer wieder in der Gegenwart aufschlägt, aber eben Geschichte ist. Wenn Sie ein Glas Wasser einfach stehen lassen, dann wird es brackig, wie ein alter Tümpel ohne Zu- und Abfluss. Darin sterben erst die Fische, dann verlassen ihn die Frösche und die Kröten, er kippt. Schütten Sie Ihr Wasser immer wieder aus, stellen Sie sich vor, wie Sie das Wasser in sich austauschen und damit die Erinnerungen immer wieder und weiter mit ausschütten. Wir Menschen bestehen zu fast 80% aus Wasser. Laut verschiedenen Lehren hat Wasser sogar ein Erinnerungsvermögen, lässt sich sogar programmieren. Jedenfalls ist ohne Wasser kein Leben möglich, wir müssen dem Wasser folgen. Der Weg ist dabei das Ziel. Buddha sagte einmal, lass dein Geist still werden wie ein Teich im Wald. Er soll klar werden wie Wasser, das von den Bergen fließt. Lass trübes Wasser zur Ruhe kommen, dann wird es klar werden und lass deine schweifenden Gedanken und Wünsche zur Ruhe kommen. Meine Superfoods Teil 7. Nach dem Lehrer aller Lehrer sollen wir unseren Körper hegen und pflegen, denn er ist unser Vehikel bei der Reise zur Erleuchtung. Spermidin. Spermidin ist ein natürlich vorkommender Stoff. Es wurde erstmals in männlicher Samenflüssigkeit entdeckt, woher der Stoff seinen Namen hat. Spermidin ist in allen Körperzellen zu finden. Es soll nach verschiedenen Forschungen besonders das Altern der Zellen verlangsamen. Es trägt dazu bei, die Zellen vor Überbeanspruchung zu schützen. Über unsere Nahrung nehmen wir Spermidin hauptsächlich aus Käse oder aus Pilzen auf. Aber auch in Sojabohnen und Sprösslingen findet sich ein hoher Spermidinanteil. Hülsenfrüchte sind ebenfalls verlässliche Lieferanten. Auch kann Spermidin im Darm von besonderen Bakterien ausgestoßen werden. Andere Forschungen haben ergeben, dass Spermidin Haarausfall mildert und das Herz schützt. Wenn wir Menschen altern, werden zelluläre Reinigungsprozesse nicht mehr richtig durchgeführt, da diese in fortgeschrittenem Alter nicht mehr aufgeräumt werden, was die Zellen vermüllen lässt, aber durch Zugabe der Substanz Spermidin wieder in Schwung gebracht werden kann. Da im Alter die Konzentration von Spermidin in den Zellen abnimmt, muss es künstlich zugefügt werden, um diesen Aufräumprozess zu gewährleisten. Besonders die bei älteren Menschen angegriffenen Organe lassen sich so wieder regenerieren, was sich gerade durch Tierversuche mit Mäusen zeigt. Im Übrigen lehne ich Tierversuche jeder Art strikt ab. Forscher haben die Wirkung von Spermidin an älteren Mäusen untersucht, den Tieren über Monate Spermidin verabreicht, die im Vergleich zu unbehandelten Tieren auffällige Anti-Aging-Effekte zeigten. Besonders Tiere mit angegriffenem Herzen konnten sich zum Teil vollständig erholen. Auch hatten die Tiere seltener Schädigungen der Niere und der Leber. Da unsere Funktionen den Mäusen sehr ähnlich sind, drängen sich jedenfalls Vergleiche zur Alterung des Menschen auf. Außerdem war auffällig, dass die für ältere Mäuse typischen kahlen Stellen auf dem Rücken seltener wurden, was darauf hinweist, dass der Haarausfall mit einer Unterversorgung mit Spermidin einhergeht. Gerade betroffene Männer, aber auch Frauen, sollten ab ca. 50 Lebensjahren schon der Glatzenbildung vorbeugend Spermidin als Nahrungsergänzungsmittel einnehmen. Außerdem soll nach diesen Forschungen Spermidin vor zu starkem Abbau an den Enden der Chromosomen bewahren, was ansonsten ohne Zufuhr von Spermidin zu einem übermäßigen Verlust von Körperzellen führen würde. Mit Spermidin lässt sich der sogenannte programmierte Zelltod hinausschieben. Durch die Zugabe von Nahrungsergänzungsmitteln kann der Alterungsprozess hinausgeschoben werden. Es stellt sich immer die Frage, in welcher Qualität das Leben gelebt wird. Nach Buddha haben wir die gefühlte Notwendigkeit, den Körper als unser Vehikel anständig zu behandeln. Durch die Zugabe von Nahrungsergänzungsmitteln wie Spermidin lassen sich altersbedingte Krankheiten verringern oder verschieben. Das nennt man dann Lebensqualität. Der Weg ist dabei das Ziel. Buddha sagte einmal: Alles Geschaffene ist vergänglich. Einsamkeit. Die hysterischen Zeiten machen die Menschen immer einsamer. Die digitale Beschallung tut ein Übriges. Wohin man schaut, alle Köpfe stecken über den Bildschirm. Die mediale Dauerberieselung ist das Zeichen der modernen Zeit. Der schöne Schein auf Handys, Tablets, PCs und am TV. Was im Fernsehen erzählt wird, ist das neue Manna, Hosianna. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Das machen die Menschen schön selbst, um sich herum, sogar freiwillig. Der Trend zum Alleinsein fing schon vor vielen Jahren an. Die traditionelle Familie war nicht mehr schick. Jeder für sich und alle gegen alle. Sich ausleben um jeden Preis. Ich, der andere interessiert nicht mehr. Jeder zog in seine Wohnung. Nach Buddha gehört uns nicht einmal der Dreck unter unseren Nägeln. Konnte sich aber jetzt ungestört und unbeobachtet gehen lassen, sich betrinken, selbst befriedigen und dann weiter betrinken. Die schöne neue Welt hielt Einzug, es lebe der Egoismus. Buddha lehrte, dass das Ego der Grund unserer Leiden ist, das Wollen, das Wünschen, das Begehren die Ursache aller Unbild darstellt. Durch die weltweite Hysterie hat sich die Angelegenheit weiter verschlimmbessert. Die Leute haben sich noch mehr abgeschottet, starren noch mehr in die Bildschirme, sie vereinsamen, gemeinsam einsam. In der buddhistischen Philosophie ist jedenfalls von einer Scheinwelt die Rede. Wir sollen nach dem Lehrer aller Lehrer hinter die Kulissen blicken, nicht bedingungslos alles einfach nachplappern, was wir hören und sehen, sollen wir hinterfragen, keinesfalls als Wahrheit akzeptieren. Einsam sitzt der moderne Mensch am Computer, im Hintergrund läuft der Fernseher, er quatscht parallel am Telefon, tausend Dinge zur gleichen Zeit, aber nicht ein Thema richtig. Mit Konsequenz und Tiefe? Besser, es läuft im Hintergrund wenigstens ein Geräusch, da fühlt man sich nicht so einsam, sonst schmerzt das Leben eben zu stark. Früher, da waren die Familien zusammen, jeder nahm auf jeden Rücksicht, heute lässt man sich eben scheiden. Opfer zu bringen für die Beziehung ist völlig aus der Mode, der Selbstverwirklichungstrip ist das Mantra der Einsamen. Jeder sitzt alleine in seinem Käfig und wartet auf die Person, die ihn oder sie aus diesem Leben befreit. Was für ein Witz, welch Ironie. Früher gingen die Chan-Meister in die Berge, so wie der Gründer des Chan-Buddhismus, der indische Mönch Bodhidharma, um die Einsamkeit zu nutzen, um zur wahren Buddha-Natur zu finden. Heute will sich der moderne Mensch aus purem Egoismus isolieren. Früher, da war alles besser klar. Aber ich treffe gerne meine Freunde, bin häufig mit der Familie, auch wenn der große Lehrer sagte, dass wir nicht anhaften sollen. Der Weg ist hierbei das Ziel. Buddha sagte einmal, körperfrei und tief verborgen, schweift der Geist zu fernen Städten, wandert einsam. Wer ihn zügelt, sprengt zerreißend alle Ketten. Der Himmel. Der Himmel ist für alle Menschen gleich, egal ob jung oder alt, krank oder gesund, jeder sieht denselben Himmel. So sollte man denken. Was jedenfalls bei jedem Betrachter des Himmels anders ist, das sind die Emotionen und Gefühle, die beim Anblick des Himmels aufkommen. Der eine Mensch erfreut sich am Naturschauspiel, der andere mosert über die Bewölkung, wieder ein anderer empfindet nichts, die ganze Angelegenheit geht an ihm spurlos vorüber. An diesem Beispiel kann man sehr einfach erkennen, wie simpel konstruiert wir Menschen sind, dass es eben keine allgemeingültigen Regeln gibt und auch nicht geben kann. Alles ist eine Frage der persönlichen Perspektive, der gewählten Filter, der Prägung, des Kulturkreises, der Erziehung, der gemachten Erfahrungen. Was der eine Betrachter als schön empfindet, das stört die Person daneben ganz unglaublich. Nach der buddhistischen Philosophie sollen wir keine Wertungen vornehmen, aber empfinden können wir sehr wohl. Nur einteilen in gut oder schlecht, das sollen wir nach Buddhas Lehre eben nicht. Jeder Himmel ist ganz besonders, jeder Augenblick ist einzigartig, jedes Stück vom Himmel anders. Was aber für jeden Betrachter gleich bleibt, dass die Einstellung dazu aus ihm oder ihr herauskommt. Nicht der bewölkte Himmel macht uns missmutig, nein, wir sind so gestimmt. Unsere Emotionen sind selbst gewählt. Wir bestimmen, ob wir unseren Blickwinkel anpassen oder eben nicht. Ich habe einmal einen Film über ein geistig behindertes Mädchen gesehen, die Tag und Nacht in jeder möglichen Minute den Himmel ansah. Sie war fasziniert vom Anblick. Wenn sie nicht nach oben sehen konnte, war sie total unglücklich. Ich war sehr beeindruckt von dieser Festigkeit, von der Hingabe, vom Feuer, das aus ihren Augen strahlte. Wer solch eine Begeisterung für den Himmel verspüren kann, der ist vielleicht schon erleuchtet. Wenn Sie bei der nächsten Gelegenheit wieder den Himmel betrachten, dann sollten Sie versuchen, ein neutraler Betrachter zu sein, die Schönheit zur Kenntnis zu nehmen, sich zu erfreuen, aber sich nichts zu wünschen. Der Himmel ist jeden Moment anders, jeden Tag ist abhängig von unzähligen Faktoren. Doch wir als Buddhisten versuchen, den Anblick mit stoischer Gelassenheit zu unternehmen, die Schönheit des Augenblicks genießend, im Hier und im Jetzt zufrieden ruhend. Das Leben kann sich schnell verändern, so wie der Himmel eben auch. Niemals dürfen wir das vergessen. Der Himmel und wir, verbunden im Universum, mit einer stillen Bedingung verknüpft. Es gab eine Zeit, in der sich das All zusammenzog, nun dehnt es sich aus. Jeder Moment ist unendlich kostbar, denn der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, der Böse, der den Tugendhaften schmäht, gleicht dem Menschen, der seinen Blick nach oben richtet und den Himmel anspuckt. Sein Speichel beschmutzt nicht den Himmel, sondern fällt wieder herab und beschmutzt ihn selbst. Kostenlos. Kennen Sie den Unterschied zwischen gratis und umsonst? Ich war gratis auf der Schule, bei manchen Leuten war die Ausbildung allerdings völlig umsonst. So könnte man jedenfalls meinen. Etwas kostenlos zu bekommen, das gibt es nicht. In irgendeiner Form muss immer jemand bezahlen, einen Ausgleich leisten. Oder sich bedanken, erkenntlich zeigen, eine Gegenleistung erbringen, in der einen oder anderen Art Dankbarkeit zeigen. Irgendwer hat für die nun kostenlose Leistung irgendwann einmal schon gearbeitet, sich eingebracht, dafür etwas getan. Die Natur hält ihre Früchte für uns kostenlos bereit. Der Besitzer des Landes verlangt aber einen Ausgleich für die auf seinem Grundstück entstandenen Dinge. Vielleicht hat er auch Aufwendungen für dieses Land und die Früchte getätigt, etwa das Grundstück gekauft, Grundsteuer bezahlt, die Sträucher und Bäume gewässert und gepflegt, Menschen beschäftigt, die sich um Aufzucht, Ernte und Transport gekümmert haben. Oder aber wir bewegen uns selbst auf die Felder, pflücken unseren Bedarf, verarbeiten dann selbst alles zu unserer Nahrung. Dann, vielleicht dann, ist das Essen kostenlos. Aber wir haben unsere Zeit und Kraft aufgewendet, um dann zu essen oder uns zu wärmen. Unsere Wohnungen, da haben viele Menschen ihre Lebenskraft eingebracht, vom Eigentümer bis zum Architekten, vom Händler der Baustoffe bis zu seinen Angestellten, vom Transportunternehmen mit seinen Mitarbeitern, den vielen Maurern, unzähligen Elektrikern und namenlosen Handwerkern, die ihre Leistung für uns abgeliefert haben. Auch bei unseren Autos, so viele Menschen waren bei der Herstellung beteiligt. Zulieferer, Erfinder, Ingenieure, große und kleine Unterstützung war nötig, um den Erfolg zu ermöglichen. Egal welches Teil wir in die Hand nehmen, unzählige Personen haben ihren Anteil an Herstellung und Vertrieb, an Service und Gewährleistung. Die Filme, die wir kostenlos sehen, die bezahlen wir mit der Werbung, die wir über uns ergehen lassen müssen. Die Produzenten der Ware bezahlen, sodass wir gratis schauen können. Am Handy und PC zahlen wir die Wohltaten mit unseren Daten. Es gibt nichts umsonst, gratis oder kostenlos. Immer wollen die Menschen für ihre Arbeitszeit bezahlt werden. Wenn es um Arbeit geht, steht sofort das Thema Lebensunterhalt im Raum, den ja jeder Mensch bestreiten muss. Von Luft und Liebe kann man nicht auf Dauer leben. So gerne nehmen wir die kostenlosen Gelegenheiten wahr, ohne uns über die dahinter steckenden Vorgänge auch nur einen Gedanken zu machen. Und der Mensch, der dafür gearbeitet und geleistet hat, wird der genügend gewürdigt? Was könnten die Zusammenhänge sein? Wie kommen wir an die dahinterliegende Wahrheit? Und wollen wir das überhaupt? Oder ist es einfach so schön bequem, alles ungefragt zu konsumieren? Wie immer gilt, der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, damit der Auszug aus der Hauslosigkeit nicht umsonst, sondern nützlich und fruchtbar sein wird. Hat Ihnen der Podcast gefallen? Danke, dass Sie Buddha Blog hören. Ist Ihnen aufgefallen, dass hier keine Werbung läuft, dass sie nicht mit Konsumbotschaften überhäuft werden, möchten Sie dem Autor dieses Blogs für seine Arbeit mit einer Spende danken. Unterstützen Sie mich. Beteiligen Sie sich an den umfangreichen Kosten dieser Publikation. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir für den Buddhismus leisten, auch weiterzuführen. Bitte laden Sie sich auch meine App BuddhaBlog aus den Stores von Apple und Android. Tausend Dank! Thank you.